Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Urlaub in Deutschland. Das ist seit der Corona-Pandemie so beliebt wie nie zuvor. Die Hotels und die Ferienwohnungen in Nord und Süd, Ost und West, die sind fast alle ausgebucht. Sehr zur Freude der Tourismusbranche, die hat ja auch einiges nachzuholen. Falls Sie noch nicht in der Sommerfrische gewesen sein sollten und vielleicht noch einen Tipp haben möchten, hier kommt einer. Das Schnorrviertel in Bremen. Das ist ein mittelalterliches Kleinod, wobei Sie klein hier ganz wörtlich nehmen können, denn dieser Mini-Stadtteil hat ganz winzige Häuschen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Puppendorf oder eine Modelleisenbahnkulisse. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat den Schnorr für uns besucht.
Ein typisches Schnorrgeräusch. Per Handkarren werden hier Bier, Wasser, Saft und Softdrinks übers Kopfsteinpflaster in die Restaurants gefahren.
Aufgrund natürlich der engen kleinen Gassen können die nicht alle mit dem Auto vor die Tür fahren. Das heißt, in Anführungszeichen geht es jetzt so wie im Mittelalter. Man muss die letzten Meter halt eben dann doch irgendwie anderweitig überstrecken.
Sagt Andreas Czarlic. Er führt durch den Schnorr, eines der ältesten Stadtviertel Bremens. Es ist schon seit dem 8. Jahrhundert bewohnt. Damals hieß es noch Snor. Woher genau dieser Name kommt, ist noch nicht sicher geklärt. Der Legende nach kommt er daher, dass der Schnorr so aussieht, als seien die Häuser wie Perlen an einer Schnur aufgereiht.
Das ist Unsinn, denn vor dem Zweiten Weltkrieg sahen fast alle Stadtteile so aus, eng und klein bebaut, enge kleine Gässchen. Es gab keine Brandschutzmauervorschriften, keinen Abstand zwischen den Häusern, der vorgeschrieben war. Es hat wahrscheinlich was schlichtweg mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, Schnur erinnert natürlich an die Seilmacher, die Seile hergestellt haben, Schnüre halt. Es kann sein, dass die hier gelebt haben und das nach dem Produkt genannt ist.
Außerdem ist die Hauptstraße des Viertels schnurgerade, sagt Czarlic und hat dem Viertel vielleicht seinen Namen gegeben. Bevor die Führung durch diese Straße geht, macht Czarlic Halt bei St. Johann, der ältesten erhaltenen Klosterkirche in Bremen und der einzigen katholischen Kirche in der Innenstadt. An diesem Gotteshaus lässt sich viel über das kleine Viertel ablesen.
Denn die Kirche, so wie wir jetzt sehen, sieht ja erstmal relativ normal aus. Tatsächlich war sie ursprünglich anders gebaut, und zwar der Straßenlevel, auf dem wir stehen. Der war noch Anfang des 19. Jahrhunderts 2 bis 3 Meter tiefer.
Um sich vor Hochwasser zu schützen, wurde damals der Straßenlevel im Schnorr aufgeschüttet. Denn das Viertel liegt etwas tiefer als der Rest der bremischen Innenstadt und nahe der Weser. Gar nicht so leicht, 2 bis 3 Meter aufzuschütten, wenn man dabei die bestehenden Gebäude nicht zu großen Teilen verschwinden lassen will.
Und das führte zu sehr seltsamen Effekten, nämlich die, dass natürlich der Boden der Kirche an derselben Stelle blieb und man den Innenboden der Kirche ebenfalls ändern musste, damit man jetzt diesen Effekt wieder hat. Man geht eine Treppe hoch, um normal in die Kirche reinzugehen.
Das allerdings hat die Proportionen durcheinander gebracht. Wer genau hinschaut, sieht das zum Beispiel an Fenstern, die zu nah am Boden liegen oder gar ganz abgedeckt wurden.
Da sind auch Stichwort Teile vom Fenster verschwunden sozusagen.
Wenige Schritte von der Kirche entfernt beginnt der Teil des Schnorrs, für den er so berühmt ist. Kleine bunte Häuschen, bei genauerem Hinsehen ist alles etwas krumm und schief. Enge Gassen, die an eine andere Zeit erinnern. Und fast zu jedem Gebäude kennt Czarlic eine Geschichte. Zum Beispiel zu dem Schifferhaus, einem der ältesten Häuser im Viertel. Ein schmales, weißes Häuschen mit grünen Fensterläden und alten, gelben Malereien auf der Fassade. Im Mittelalter waren an dieser Stelle Badestuben, um die herum sich das Rotlichtmilieu angesiedelt hatte.
Und darauf beruht dann auch dieses Gerücht. Es heißt, es gibt einen kleinen Gang, der vom Dom unterirdisch bis zum Schifferhaus kommt, im Schifferhaus rauskommt, damit der Bischof damals eben dementsprechend unerkannt vom Dom eben auch hier die Badestuben und die Dinge drumherum besuchen konnte.
Und tatsächlich gibt es im Keller des Schifferhauses einen verschütteten Gang im Boden. Allerdings weiß niemand, wo er hinführt. Und dass er bis in den Dom führt, das ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich, sagt Czarlic.
Hier sieht man jetzt sozusagen diesen Hauptgang, eben Schnorr genannt, der höchstwahrscheinlich namensgebend ist für das Ganze. Wie gesagt, für mittelalterliche Verhältnisse eine schnurgerade Straße.
Dicht an dicht stehen hier die schmalen, bunten Häuschen. Touristen schlängeln sich durch die Läden, vorbei an Galerien und Restaurants. Menschen sitzen in einer Eisdiele, Kinder drücken ihre Nasen an Schaufenstern platt. Besonders bei einem Laden bleiben viele stehen.
Wir sind aus Hannover und wir mussten extra heute hierher kommen zu diesem Geschäft. Weil er dachte, er kriegt das hier. Er hat es im Schaufenster gesehen.
Sagt die Mutter des 11-jährigen Cem, der staunend in dem kleinen Verkaufsraum steht. Überall stehen, hängen und liegen hier Pappmodelle in allen Größen. Bunte Heißluftballons und Zeppeline hängen von der Decke. Im Schaufenster steht Big Ben, in einer Zimmerecke ein Adler. Und zwischen all den Modellen sitzt Mono Marten und berät seine Kunden.
Die kommt erst wieder rein. Also Raumfahrt haben wir momentan, die Mondfähre, das Lunar-Modul.
Marten und sein Vater betreiben das Atelier für Kartonmodellbau seit über 30 Jahren. Marten ist im Schnurr aufgewachsen. Seine Mutter hat ihren Laden direkt gegenüber. Eine richtige Schnurrfamilie.
Ich möchte nicht woanders wohnen. Also es macht wirklich Spaß, auch wenn man mal seinen Tag frei hat. Man kennt denn die Leute hier aus dem Café, wo man sich dann gerne mal hinsetzt. Und jetzt, wo auch wieder so ein bisschen Leben hier drin ist, ist das, also ich brauche nicht woanders hinfahren, um da irgendwas zu, ich gucke mir gerne auch andere Sachen an, aber ich mache ja auch gerne mal meinen freien Tag im Schnurr.
Marten ist einer von rund 300 Schnurrbewohnern. Ihn stören die vielen Touristen im Viertel nicht. Sie gehören dazu, ziehen ihn zur Arbeit, sagt er. Und abends sei es immer schön ruhig. Auch ein Auto vermisst er nicht. Auch dann nicht, wenn er Einkäufe und Getränke in seine Wohnung schleppt.
Großes Problem ist es, wenn man, keine Ahnung, ein großes Sofa kauft, das wird angeliefert. Die Spediteure, die kriegen immer große Augen, wenn die sehen, wie weit die das hier reintragen müssen, weil die mit ihrem LKW nicht rein können.
Sein Laden mit den etwas altmodisch anmutenden Papiermodellen passt wie gemalt in dieses Viertel. Pinguine, Bären, der Kölner Dom aus Papier, alles Dinge, die es in üblichen Kaufhäusern nicht mehr zu finden gibt. Wieder draußen geht es vorbei an Fensterstürzen, die in den Hauswänden kurz überm Boden zu sehen sind. Eine weitere Erinnerung daran, dass das Viertel einmal viel tiefer lag und komplette Fenster unter der Erde verschwunden sind.
Hier haben wir das sogenannte kleinste Haus im Schnurr. Es hat eine stolze Grundfläche von 42 Quadratmetern.
Wohlgemerkt auf drei Stockwerken. So klein, dass sich die Bewohner früher die Treppe sparen wollten und von außen mit einer Leiter in die verschiedenen Stockwerke geklettert sind. Deshalb ist oben im Dach neben einem Fenster auch eine Tür eingebaut. Das kleine Haus liegt in der sogenannten Wüste Stätte, der Platz im Herzen des Schnurrs. Wüst, weil er einst einem Brand zum Opfer gefallen ist. Wer hinter der Wüstestätte links um die Ecke biegt, dem steigt bald ein süßer Geruch in die Nase. Auch hier bilden sich Menschentrauben vor den Schaufenstern und Kinderaugen werden groß. In der Bremer Bonbon-Manufaktur sind die Regale voll mit buntem Süßkram in kleinen Weggläsern und Lutschern in allen Größen und Farben.
Auf der Wärmeplatte werden hier diese Schlangen aus dem Zucker gezogen und die kommen dann in unsere Bonbonquetsche oder Bonbonpresse, dass da Kissenbonbons draus werden.
Hinter einer Glaswand steht Johanna Marquardt und verarbeitet eine bunt gestreifte, riesige Zuckermasse. Besucher können live beobachten, wie die Bonbons entstehen. Sowas habe er noch nie gesehen, sagte ein amerikanischer Tourist. Als Marquardt ihm und seinem Sohn ein frisches Bonbon zum Probieren gibt, wird die Begeisterung noch größer.
The best is it's really good. I love it. It's really good. It can taste better.
Es könnte nicht besser schmecken, freut sich der Junge. Eine Erfahrung, die Johanna Marquardt in ihren Ferien in Schweden auch gemacht hat. Dort konnte sie sich mit ihren Geschwistern nicht satt sehen an den Zuckerbäckern. Woraufhin ihre Mutter auf die Idee gekommen ist, auch in Bremen einen solchen Laden zu eröffnen. In Schweden hat sie dann das Handwerk gelernt.
Und hat es dann hier weiter verfeinert, hat zu Hause im Keller noch gekocht und geübt. Und wir mussten dann ganz viele Bonbons probieren. Ganz schön.
Seit 11 Jahren gibt es den Laden in Bremen, seit 3 Jahren einen Ableger im Schnurr. Die Bonbon-Manufaktur ist also keines der alteingesessenen Geschäfte, passt aber mit dem großen Lutscher an der Fassade trotzdem wie gemalt in dieses Umfeld und zieht weitere Touristen an. Touristen, die das Viertel dringend braucht, um zu überleben, besonders nachdem die Besucher während des Lockdowns ausgeblieben waren. Jetzt schlängeln sie sich, natürlich mit Abstand, wieder durch die engen Gassen des Viertels, die so verwinkelt sind, dass man an manchen Stellen gar nicht nebeneinander gehen kann.
Hier, und zwar da vorne bei dem Häuschen, sehen wir hier so eine Öffnung. Und da wird zum Beispiel manchmal auch gerne erzählt, dass hier in dem Haus ein bisschen sozialere Menschen gewohnt haben, die ein bisschen mehr Geld hatten, die den armen Leuten, die hier dort vor der Tür gebettet haben, durch diese Öffnung hindurch irgendwie was zu essen und zu trinken gereicht haben. Jetzt schauen wir uns das Haus mal genauer an.
Andreas Czarlic zeigt auf ein verglastes Loch in einer Hausfassade und beginnt eine der vielen Geschichten zu erzählen, die sich in diesem Viertel verbergen. Einige stimmen, die meisten sind Mythen oder nur Gerüchte. Aber auch sie gehören zum besonderen Charme des Schnors.